Machen wir weiter mit unserem Thema, unsere Freiheit in Christus. Weil es muss sitzen, dass wir zur Freiheit freigemacht wurden. Das ist unser Schlüsselvers gewesen, Galater 5,1. Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Das Joch der Sklaverei durch das Halten des Gesetzes, weil es war nicht ganz einfach, das Gesetz des Mose zu halten. Das ist wirklich eine Form der Sklaverei gewesen für die Menschen damals. Gut, ich mache jetzt erst einmal einen kleinen Rückblick für vom letzten Mal, vom Teil 1, und gehen wir dann weiter in der Lehre. Römer 5,19, es ist ein Bibelvers, den sollte man eigentlich auswendig können, sogar im Schlaf sollst du den können und wissen. Lesen wir mal vor. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Und warum dieser zweite Teil? Durch den Gehorsam des einen, des Herrn Jesus Christus, werden die, die glauben, in die Stellung von Gerechten versetzt. Das muss sitzen. Damit ja nicht irgendein Versuch der Werksgerechtigkeit, des Leistungsdenken aufkommt. Deine Stellung ist durch den Gehorsam von Jesus die Stellung eines Gerechten. Gerechtfertigt, und die Bibel sagt, umsonst gerechtfertigt. Nur durch Glauben, durch Gnade. Ohne dein Zutun. Und durch diese Sache sind wir frei gemacht, all die Glaubenden, von irgendeinem Gesetz. Ob das Gesetz des Mose oder sonst irgendein Gesetz, um Gott zu gefallen, von dieser Sklaverei sind wir frei gemacht. Und wir haben letztes Mal gesagt, da gehören auch die 10 Gebote dazu. Weil die sind auch von Mose gewesen. Gott hat ihm auf dem Berg 10 Gebote in Steine eingegraben, heißt es in der Schrift. Das waren die ersten vom Gesetz. Und der Paulus sagt uns, dass das ein Dienst des Todes letztendlich war. Wir haben halt was Besseres in der Stellung des Gerechten. Römer 7,6 sagt uns, jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht. Und das, was die Menschen, damals zwar die Juden, aber auch die Leute, denen das Gesetz auch wieder noch gepredigt wurde, die waren richtig gehend gebunden an das Halten des Gesetzes. Und Paulus sagt, wir sind losgemacht. Kannst du dir bildlich vorstellen, wie man, wenn man dich irgendwo festbinden würde, so richtig kernig mit Stricken oder mit Handschellen oder was weiß ich mit was, Ketten. Und dann kommt einer und löst es auf und jetzt kannst du wieder freilaufen. Losgemacht vom Gesetz, von der Verpflichtung, all diese Gebote und Vorschriften einzuhalten. Du bist frei in Christus Jesus. Denn dafür ist er in die Gebundenheit gegangen, ist er ans Kreuz gegangen, da war er regelrecht angebunden, angenagelt, damit du und ich, damit wir frei sein können. Und das hat einen Folgeeffekt in unserem Leben. Es verschwindet nämlich dann das Sündenbewusstsein, das Verdammnisgefühl, das die Menschen in sich tragen. Oder einfach das Gefühl, ich bin für Gott nicht gut genug, ich muss noch irgendwas dazu tun, ich muss noch besser werden, ich muss noch heiliger werden. Das verschwindet, wenn dir klar geworden ist, dass Jesus es alles vollbracht hat. Und dann kannst du auch den Vers ganz deutlich verstehen, wo Paulus schreibt in Römer 8,1, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis für dich, wenn du an Jesus glaubst, an dieses stellvertretende Opfer, dass du losgemacht bist von dem Gesetz, dass du noch irgendwas dazu tun musst, was einhalten musst, um das passt für Gott. Du bist bereits durch das Opfer Jesu passend gemacht. Der Stecker passt wieder. Ja, hast du schon mal versucht, 2 verschiedene Stecker zusammenzustecken? fährst du ins Ausland mit deinen deutschen Geräten und willst den Föhn betätigen und dann passt der Stecker nicht in das Ding rein. Und hast keinen Adapter, dann hast du ein Problem. So ist ein Sünder, der zu Gott kommt, der Stecker passt nicht. Wenn er aber das stellvertretende Opfer Jesu Christi annimmt, dann wird er wieder passen. Dann kannst du sagen, hat er plötzlich einen Adapter gekriegt. Er kann wieder bei Gott andocken. Es passt einfach wieder zusammen, weil Jesus am Kreuz die Erlösung für dich und für mich und für jeden Glaubenden erwirkt hat. Und dann bist du einfach gut genug für Gott. Es ist vielleicht ganz schwierig, sich das vorzustellen, wenn man immer meint, ich muss noch was tun. Ich bin ja nicht perfekt. Du bist auch nicht perfekt und du musst es ja nicht. Aber du bist durch das Opfer Jesu Christi passend gemacht. Das ist es, was zählt. Paulus schreibt an die Galater, wenn jemand versucht, wieder im Gesetz Rechtfertigung zu bekommen, durch Halten von bestimmten Vorschriften, dann sagt er, ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Und wer will das schon? Eigentlich weiß jeder, dass er Gnade braucht und trotzdem wollen alle immer noch ein bisschen was dazu tun. Und vielleicht doch noch ein bisschen besser werden, ein bisschen besser sein. Nein, Jesus hat durch seinen Opfertod das Zeitalter des Gesetzes ein für alle Mal beendet. Es ist vorbei. Also am Kreuz sagte er, es ist vollbracht. Hat er nicht gelogen, es ist vollbracht. Schluss, aus, Ende, Amen. Ein neuer Abschnitt, ein neues Zeitalter hat begonnen. Und zwar das Zeitalter des Glaubens und der Gnade. Christus ist des Gesetzes Ende, Römer 10, 4, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Das sind Verse, die müssen die runtergehen wie Butter und wie Honig und was weiß ich was. Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Und das Schöne ist, wenn es kein Gesetz mehr gibt, dann gibt es auch keine Übertretung. Und das denken viele Leute, das kann doch nicht sein. Man muss doch irgendwas halten und gottgefällig leben. Aber der Paulus sagt, Römer 4, 15, aber wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Und irgendwo ist es auch logisch. Was willst du übertreten, wenn du kein Gebot hast? Kein Gesetz, kein Gebot, keine Vorschrift, keine Richtlinie, nichts. Nur Glauben an das Opfer Jesu Christi. Und das Gesetz, das Gebot, da kommen wir später noch drauf, das gilt natürlich für die, die nicht glauben. Die haben noch im Gebot. Aber für die, die glauben, heißt es, Christus ist des Gesetzes Ende und damit auch keine Übertretung. Damit bist du passend gemacht. Bloß der Mensch ist es so gewohnt, aus diesen religiösen Hintergründen, wo die verschiedensten Menschen herkommen, etwas einzuhalten, etwas zu tun, was Gott gesagt hat, dass du tun musst, und dieses Leistungsdenken. Man muss ja in Kirche gehen, man muss ja vielleicht einmal Wallfahrten gehen, vielleicht muss man ja auch einmal mitgehen bis nach Altötting. So 3 Tage oder so, wie der Marsch geht. Vielleicht gefällt es ja Gott, meinen Sie, und sind stolz auf Ihre Leistung. Aber unterm Strich sagt es aus, Jesus, das, was du am Kreuz getan hast, war nicht schlecht, aber ganz hat es noch nicht gereicht. Ich habe meinen auch noch dazu getan. Aber da sagt Jesus, bei dem Spiel spiele ich nicht mit. Entweder meins oder deins. Und es ist ein Unterschied, ob jemand für die Sünder stirbt zur Erlösung oder ob jemand 3 Tage Fußmarsch macht und da recht gut verpflegt wird. Ja, aber das ist eben das religiöse Fleisch, das kriegt irgendwo die Krise, wenn man ihm sagt, du brauchst nichts dazu tun, weil es will ja was dazu tun. Denn das religiöse Fleisch, der religiöse Mensch will ja doch ein bisschen besser sein wie der andere. Aber das gibt es nicht mehr, wenn das Opfer Jesu ausreicht und dieses Opfer für jeden Menschen das gleiche ist und für jeden gleich ausreicht, dann kann man nicht mehr sagen, ich bin besser wie du. Dann gibt es nur noch, Jesus ist der Beste, er hat es gemacht und passt. Gut, könnt ihr euch erinnern an dieses Beispiel mit dem Meterstab, wie jemand versucht, gerecht zu werden durch Glauben. Er fängt da ganz unten an und jedes gute Werk war so ein Millimeter. Er steigt ein paar Zentimeter hoch mit ein paar guten Werken, vielleicht auch ein bisschen weiter. Und beim nächsten Fehltritt, bei der nächsten Sünde macht es wusch und er fängt wieder von unten an. Das ist der Versuch eines Menschen, ich sage, der verzweifelte Versuch eines Menschen, aus Werken gerechtfertigt zu werden. Es geht einfach nicht. Und man kann es auch mit dem vergleichen, wie wenn einer in Sand eingegraben oder in Beton eingelassen wird. Der kommt da einfach selber nicht mehr raus. Er braucht fremde Hilfe. Genauso ist es mit einem Sünder, der im Beton der Sünde drin steckt. Er kommt aus eigener Kraft einfach nicht heraus. Der kann sich anstrengen, wie er will. Und selbst wenn der Beton noch nicht fest wäre, würde er nicht rauskommen. Er braucht fremde Hilfe. Und genauso ist es mit einem Sünder. Er braucht fremde Hilfe, um Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen. Es geht nicht ohne fremde Hilfe. Du schaffst es nicht. Du musst dir, wenn du Sünder bist, vom stellvertretenden Opfer Jesu Christi helfen lassen. Anders geht es nicht. Und dann sagen viele rechtschaffen Menschen, solche, die es aus eigener Kraft sich bemühen, die vielleicht auf diesem Meterstab schon einige Zentimeter oder Dezimeter hochgekommen sind, die sagen dann, das kann nicht sein. Das ist ungerecht. Dann hätte ja der vielleicht unten bei 2-3 Millimeter steht, den gleichen Platz wie ich, wo ich schon 13 Zentimeter hochgekommen bin mit meinen guten Werken. Das finden die ungerecht. Und ich kann es verstehen, dass sie das für ungerecht finden. Aber es ist nicht ungerecht. Es ist nur so, das spiegelt die totale Aussichtslosigkeit der Rechtfertigung aus Werken wider und zeigt uns die unendliche Größe der Gnade, die in Jesus ist. Es zeigt uns, es geht einfach nicht ohne Jesus. Es geht einfach nicht ohne das stellvertretende Opfer am Kreuz. Und das zeigt ganz deutlich auf. Es ist nicht ungerecht. Aber es zeigt auch ganz klar, wie gnädig Jesus ist oder wie viel wert das dieses Opfer ist. Weil der schlimmste Mörder kann durch dasselbe Opfer gerechtfertigt werden wie der bravste Bürger. Und das empfindet man oft als ungerecht. Aber es ist nicht ungerecht. Es ist einfach die brutale Gnade, das Opfer reicht. Was hinterher dann folgt, wie der Mensch dann weiterlebt und wie Gott ihn verändert, steht wieder auf einem anderen Blatt Papier. Sicherlich gefällt es Gott, wenn jemand ein braver, rechtschaffener Bürger ist. Das ist nicht verkehrt. Aber es bringt dem Menschen nicht die Stellung der Gerechtigkeit. Er ist immer noch ohne Jesus in der Stellung eines Sünders. Diese Sache kann sich nur ändern, indem dass er zum Glauben an das Blutopfer Jesu Christi kommt. Denn nur in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, ist Epheser 1,7, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Ja, Reichtum seiner Gnade, Größe seiner Gnade. Und dann bist du vor Gott gerechtfertigt, passend gemacht. Wie ich schon sagte, der Stecker passt wieder. Das muss jetzt in deinen Kopf rein. Stell dir das vor, vielleicht hast du ein Stück Vorstellungsvermögen, ich kann wieder bei Gott anstecken. Der passt wieder. Ich kann wieder anschließen an die Kraft, an die Herrlichkeit, an die Liebe, an die Wahrheit Gottes. Der Stecker passt wieder. Und das muss in deinen Kopf. Und es wird natürlich in dein Herz hinein. Paulus sagt uns, dass er aufgehört hat, den ganzen Firlefanz des Gesetzes und sonstige Dinge zu predigen und sich da sich zu bemühen und den Menschen wieder Lasten aufzulegen. Er schreibt im 1. Korinther 2,2, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Er hat gemerkt, allein um das dreht sich die ganze Sache. Es geht um Jesus und es geht darum, dass er ans Kreuz gegangen ist als Sündopfer für die Menschen. Das ist A und O. Gut, mit unserem Meterstab, da haben wir aber dann auch gesagt, du wirst durch die Hilfe Jesu auf die 1-Meter-Marke gesetzt, das heißt gerechtfertigt, umsonst gerechtfertigt. Und von dort aus kannst du dann loslegen mit deinen Glaubenswerken, mit deinen guten Werken, weil da bist du in der richtigen Position, da bist du wieder angedockt an den Himmel. Da kannst du wieder das tun, was Gott sagt, dass du tun sollst. Und nicht unten bei 1 Zentimeter. Und es ist ganz hart und es ist schwer und du musst dich da noch bemühen, gute Werke zu tun für deine Rechtfertigung. Das geht einfach nicht. Ein Ding der Unmöglichkeit. Aber von der oberen Position der Gerechtigkeit, aus der Position der Liebe Gottes, des Segens, den du geerbt hast und vor allem der Autorität, die du von dort aus hast, da kannst du ganz anders agieren. Da gibt es einen Sinn. Und das ist unsere geistliche Position, zu Rechten des Vaters mit Jesus sitzen wir dort. Und da haben wir Macht und Autorität und Fähigkeit. Wir leben aus dem Geist heraus und nicht aus irgendwelchen fleischlichen Werken. Jesus hat uns versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist unsere Position. Und sieh du nicht da an deine irdische Position an, sondern lerne, deine himmlische, geistliche Position zu sehen und von dort aus dein Leben zu gestalten. Gut, die Liebe Gottes, sagt uns die Schrift, ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und weil du gerechtfertigt worden bist, hat Gott diese Liebe in dich hineingegossen. Und weil diese Liebe in dir ist, deshalb tust du plötzlich Liebeswerke, gute Werke. Nicht, weil ein Gesetz dir das vorschreibt, sondern weil dein Charakter sich verändert hat. Weil Gott seinen Charakter hineingelegt hat in dich. Das ist der Riesenunterschied. Dann tust du das aus Liebe, aus einer inneren Haltung heraus, tust du die guten Dinge und nicht, weil es irgendwo auf dem Papier steht. Du möchtest es zwar eigentlich nicht tun, aber du musst es tun, weil erstens, was sagen die anderen und zweitens kannst du von Gott gestraft werden. Nein, das ist nicht der Weg des Herrn. Der Weg des Herrn ist umgekehrt. Glaube erst einmal, werde von Neuem geboren, lass dich vom Sünder zu einem Gerechten machen, lass die Liebe Gottes in dein Herz fließen, lass dich verändern in deinem Charakter vom Heiligen Geist. Und du wirst ein ganz anderer Mensch sein in deinem Denken, in deinem Handeln. Und dann wirst du in der Liebe leben und es ist Gott gefällig. Das ist der Riesenunterschied. Dann wird das eine Realität, wo Jesus sagt, wenn der Baum gut ist, innen gut ist, dann ist auch die Frucht gut. Und wenn der Baum faul ist, dann wird auch die Frucht faul sein. Und so ist es, wenn du gerechtfertigt bist, bist du wie ein Baum, der gesund ist. Und der Sünder ist ein Baum, der faul ist und die Frucht ist auch wieder faul. Die Frucht eines Sünders ist Sünde und die Frucht eines Gerechten ist Gerechtigkeit. Es ist Liebe, es ist Gnade. Bei so einem wiedergeborenen Christen übernimmt der Geist der Gnade und der Liebe das Ruder. Dieser Geist wird dich treiben, dieser Geist der Gnade wird deine Gedanken lenken. Aber wer am Gesetz des Buchstabens krampfhaft festhält, der dämpft halt einfach diesen Geist. Und deshalb musst du schauen, dass du alles Gesetzmäßige losbringst, rausschmeißt aus deinem Leben, damit das Geistliche aufblühen kann. Damit der Geist in dir das Wesen Gottes hervorbringen kann. Für viele Christen oder Menschen ist das Christentum einfach bloß auch eine Religion. Machen wir halt so, wie wir es immer schon gehört haben und gelernt haben. Aber das funktioniert einfach nicht. Weil dann ist Jesus auch bloß irgendeine Statue oder geschnitzter. Aber nicht ein Lebendiger. Aber Jesus heißt doch, dass er auferstanden ist und lebt. Und dann muss er doch auch lebendig sein. Dann kann man nicht den austauschen gegenüber eine holzgeschnitzte Figur, die man dann Jesus nennt. Die Holzfigur, die lebt einfach nicht. Die Holzfigur verändert nicht deinen Charakter. Aber jetzt ist Jesus auferstanden, er sitzt zu Rechten des Vaters, hat seinen Geist, den Geist Christi, den Lebendigen, in dein Herz ausgesandt und der macht sein Werk. Und dann bringst du Frucht. Frucht des Geistes, schreibt der Paulus, ist Liebe, es ist Freude, es ist Friede, es ist Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. All diese Dinge. Und da hat Gott kein Problem mehr damit. Und du auch nicht. Und schon der Jeremia hat hunderte Jahre vor Jesus diese Sache schon in seinem Buch geschrieben. Ich lese es mal vor. Was er sagt von diesem neuen Bund, der dann mit Jesus begonnen hat. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ja, aber was für Gesetz schreibt er denn da in das Herz hinein? Aber mit Sicherheit nicht das Gesetz Mose. Vielleicht meinen manche, als wird das Gesetz von Mose in mein Herz hineingeschrieben und dann muss ich heute jetzt von innen heraus alles. Nein, mir gefällt das Wort Gesetz in diesem Ding nicht. Wenn ich das jetzt so hinschreiben müsste, übersetzen, ich würde schreiben, ich werde meinen Charakter in ihr Inneres legen und auf ihr Herz schreiben. Das passt mir irgendwo. Es ist Gottes Charakter, zu lieben, zu vergeben, geduldig zu sein, freundlich zu sein, und so weiter und so fort. So ist unser lebendiger Gott. Ein Gott der Liebe. Die Schrift sagt ja auch, dass Gott Liebe ist. Das wissen wir doch, oder? Wie sollte er dann immer der strafende Gott sein? Viele Menschen nennen ihn einfach den lieben Gott und meinen eigentlich den, der mir sofort eine auf den Kopf haut, wenn ich einmal was falsch mache. Aber so ist doch nicht der liebende Gott und schon gar nicht der liebende Vater. Er lehrt uns, sagt die Schrift, und er erzieht uns in aller Geduld, in aller Weisheit und er sagt uns immer wieder und er legt sogar seinen Geist, seinen Charakter in unser Herzen, damit wir uns leichter tun, seinen Charakter wiederzuspiegeln. So, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir ja letztes Mal nicht mehr weitergekommen sind. Das ist ein Vers aus dem 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 56. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Das sagt uns der Paulus, was das Gesetz bewirkt. Das Gesetz gibt der Sünde erst eine Kraft. Das ist ja ganz schlimm. Denn wenn die Sünde keine Kraft hätte, würde sie uns nicht verführen. Aber wenn es das Gesetz gibt, und das Gesetz der Sünde Kraft gibt, dann ist die Sünde fähig, dich zu verführen, um Sünde zu tun. Aber jetzt ist das Gesetz in Christus weggetan, das Gebot ist beseitigt, dann hat die Sünde auch nicht mehr die Kraft, dich zu verführen. Sagt der Paulus im Römer 6,11, haltet euch der Sünde für tot. Ja, ein Vers vorher. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot Gott aber lebend in Christus Jesus. Halte dich der Sünde für gestorben. Das ist eine interessante Aussage. Du bist für die Sünde tot. Der Zwang zu sündigen ist weg. Wenn das Gesetz weg ist, ist der Zwang weg. Solange Gesetz in deinem Leben ist, wird dieser Zwang, das Gesetz zu übertreten, zu sündigen, in dir arbeiten. Manchmal wirst du dich verführen lassen und manchmal wirst du auch widerstehen, aber dieser Zwang ist da. Wenn du aber der Sünde und dem Gesetz losgemacht bist, dann ist der Zwang zu sündigen weg. Dann bietet dir die Sünde was an und du nimmst es nicht. Es gibt ein schönes Beispiel, München Oktoberfest, ein Bayer mit Lederhose und Seppelhut und man stellt dem einen Schweinsbraten und eine Maß Bier vor ihn und der nimmt es nicht. Auf was ist das Ding der Unmöglichkeit? Aber man stellt dann fest, der hat einen Herzinfarkt gehabt, der Mann ist tot. Ein Toter nimmt's nicht mehr. Und wenn du der Sünde tot bist, dann nimmst du nicht mehr, was die Sünde dir vorsetzt. Kann noch so gut schmecken und riechen und duften. Tag vorher hat er es wahrscheinlich genüsslich verspeist, aber er war dem Schweinsbraten gestorben, dann hat er noch nicht mehr gegessen. So sind wir dem Gesetz gestorben und der Sünde gestorben und wir lassen uns oder werden nicht mehr verführt. Weil das Gesetz weg ist. Und wo kein Gesetz, da auch keine Übertretung. Genauso wie dieser tote Mann sollst du auf die Versuchung der Sünde reagieren. Nämlich gar nicht. Der hat auf diese Maß Bier und auf diesen Schweinsbraten keinerlei Reaktion mehr gezeigt. Und so sollen wir auf die Sünde, auf das Böse, auf das Lieblose nicht mehr reagieren. Stell dich einfach tot, wenn sie dich versucht, die Sünde. Einfach tot, reagier nicht. Dann geht die wieder. Johannes sagt, jeder, der in ihm bleibt, der an dieses Opfer glaubt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. 1. Johannes 3, 6 und 9. Das sind so Verse, die wo man dann oft gelesen hat und hat man so denkt, ach, gibt's das überhaupt? Das gibt's doch nicht. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Und dann noch eins drauf, der kann nicht sündigen, der in ihm bleibt. Aber der in ihm bleibt, ist nämlich der, der vom Gesetz weg ist. Der im Gesetz ist, der kann sündigen. Und wer vom Gesetz befreit ist, kann nicht sündigen. Erstens, weil ja kein Gesetz da ist, um es zu übertreten. Und zweitens, weil der Zwang und das Wollen weg ist. Die Religion setzt dich unter den Druck, du darfst nicht sündigen. Und Jesus setzt dich in die Freiheit, du kannst gar nicht sündigen. Das sind Dimensionen, von Unterschied, da muss man erst einmal drüber nachdenken, ob das überhaupt so ist. Aber es ist so. Der Riesenunterschied, ob du sündigen willst und musst oder ob du nicht willst und auch nicht musst. Kämpfst du noch gegen die Sünde oder stellst du dich einfach tot? Musst du dir selber beantworten. Es muss trainieren. Wenn die Versuchung kommt, stellst du dich tot. Ignorierst es einfach. Wie wenn es nicht da wäre. Weil das Fleisch möchte schon gern reagieren. Aber der Geist soll die Herrschaft in unserem Leben haben. Und wenn das Gesetz weg ist, wird der Geist in dir aufblühen. Und dann wird auch der Geist das Ruder übernehmen. Und der Geist reagiert nicht mehr auf die Sünde. Denn eigentlich ist alles, was nicht aus Glauben ist, Sünde. Paulus sagt uns, die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen. Letztendlich kannst du gar nicht aus. Entweder du bist ein Glaubender und dadurch gerechtfertigt, oder du bist ein Nichtglaubender und es ist sowieso alles Sünde, was du tust. Boah, brutal, oder? Aber es steht schwarz auf weiß, Römer 14, 23. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Und Galater 3, 22. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde. Schwarz auf weiß hat es der Paulus niedergeschrieben. Dann gibt es vielleicht manche schlaue Leute, die stellen dann eine Zwischenfrage und sagen, ja, besteht auch die Möglichkeit, dass ich jetzt ohne ein Gesetz lebe, aber trotzdem ohne Glauben an Jesus, weil den Jesus will ich ja eigentlich nicht. Unter Gesetz auch nicht, dann bin ich ja erst so richtig frei. Aber das ist ein Trugschluss. Vielleicht ignorierst du irgendein Gesetz, aber in Wirklichkeit steckt immer ein bisschen ein Gesetz dahinter. Und ohne Glauben an Jesus Christus ist auch keine Rechtfertigung, ist auch keine Befreiung von der Gewalt der Sünde, denn die Schrift sagt uns, von Adam weg hat die Sünde über die geherrscht, auch sogar über die, die nicht gesündigt hatten. Sie waren einfach wegen der Übertretung Adams einfach Sünder. Da gibt es keinen Ausweg, außer durch das stellvertretende Opfer, das Blut Jesu am Kreuz vergossen. Denn dieserjenige ist immer noch Kraft Geburt, ein Sünder und damit auch dessen Sklave. Der kann nicht aus. Wenn wir aber die Rechtfertigung durch Jesus haben, sind wir nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern Sklaven der Gerechtigkeit, sagt uns die Schrift. Und da ist das Wort Sklave wieder mit seinem negativen Touch. Diener der Gerechtigkeit, möchte ich das heute ausdrücken. Also Diener der Gerechtigkeit und nicht der Diener der Sünde. Und das Gesetz oder die Gebote, das ist für die gegeben, die noch nicht glauben. Für die Ungläubigen. Die Schrift sagt, als Zuchtmeister zur Erziehung, als Zuchtmeister. Zuchtmeister ist der, der dann schon mit der Peitsche daneben steht. Wenn was nicht läuft, dann gibt es zack, eine drauf. Das ist für die Ungläubigen, aber nicht für die, die in Christus Jesus gerecht gemacht wurden. Und der Beweis aus der Schrift für meine Behauptung hier ist, 1. Timotheus 1, 9, für einen Gerechten ist das Gesetz nicht bestimmt, sondern, und jetzt kommt's, für Gesetzlose, für Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, für Heillose und Unheilige, Vatermörder und Muttermörder, Mörder, Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenhändler, Lügner, Meineidige und wenn es etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht. Für die ist das Gesetz als Zuchtmeister gegeben. Aber es ist nicht für die Gerechten bestimmt. Ja, das ist die freimachende Botschaft, die uns Jesus gegeben hat. Für diese Freiheit hat er uns befreit. So, jetzt gehen wir wieder ein Stück weiter. Der Charakter Gottes ist in unsere Herzen geschrieben. Und da wollen wir jetzt ein bisschen drauf eingehen. In den Briefen wird öfter mal dieses Wort Gewissen genannt. Und das Gewissen ist ein Teil aus unserem Geist heraus. Und dieses Gewissen soll es sein, das uns Führung in unserem Leben gibt. Der Geist in uns arbeitet durch das Gewissen. Und das ist dann das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus. Ja, es hat uns frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und den sind wir ja losgemacht. Und jetzt haben wir ein anderes Gesetz, in Anführungsstrichen Gesetz. Weil ich mag es nicht gern als Gesetz bezeichnen. Es ist einfach das, was der Geist in uns bewirkt. Indem, dass er uns im Gewissen Zeugnis gibt, das ist gut und das ist nicht gut. Das kannst du machen und das lass bleiben. Hier gehst lang und da gehst nicht lang. Diese Führung des Geistes durch das Gewissen. Und der Heilige Geist möchte dieses Gewissen in uns erst einmal formen, reinigen und dass er dann unser Gewissen steuert. Weil das Gewissen steuert wiederum uns. Er möchte, dass das Gewissen, dass dieses Herz in uns, so können wir es auch bezeichnen, wieder auf die Wellenlänge Gottes kommt. Dass die Frequenz wieder zusammenstimmt. Dass Sender und Empfänger auf gleicher Wellenlänge laufen. So wie ein Radio, wenn du nicht auf die Wellenlänge des Programmes, das du hören willst, einstellst, dann wirst du es nicht empfangen. Und so will der Heilige Geist unser Gewissen, unser Herz auf die Wellenlänge Gottes einstellen, damit wir sein Programm empfangen. Und so sollen wir dann geleitet werden durch den Heiligen Geist, der in unserem Gewissen Zeugnis gibt. Das ist dann unser Geländer. Nicht mehr der Buchstabe ist es, der uns Sicherheit gibt und Führung gibt, sondern es ist der Geist, der in uns arbeitet und in uns Führung gibt und Zeugnis gibt. Wenn du dir mal vorstellst, die ersten Jünger und Apostel, was hatten die? Das Gesetz, das haben sie vielleicht dann schon mal kapiert, das Gesetz brauchen wir nicht mehr. Die hatten auch kein neues Testament in Form einer Taschenausgabe dann im Hosensack dabei zum Nachblättern. Sie hatten auch nicht die große Bibel mit Goldschnitt dabei. Die meisten zu dieser Zeit konnten nicht einmal lesen und schreiben. Oh, das ist ein Problem. Was hatten die aber? Sie hatten den Heiligen Geist. Sie hatten das, wo Jesus sagte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Sie haben nicht dem Buchstaben Folge geleistet, sondern sie haben die Stimme des guten Hirten gehört in ihrem Herzen, in ihrem Gewissen und dem sind sie gefolgt. Ja, Paulus sagt zum Beispiel Römer 9,1, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt dem Heiligen Geist. Ja, das Gewissen in ihm, das hat ihm einfach bezeugt, er lügt nicht. Er sagt denen in Rom die Wahrheit. Er hatte das Zeugnis, die Bestätigung in seinem Gewissen, in seinem Herzen, in seinem Geist, dass das, was er gesagt hat, stimmt. Das Zeugnis, die Bestätigung im Gewissen, im Herzen, das ist das, das einen wiedergeborenen, neutestamentlichen Gläubigen Führung gibt. Das Ziel ist, laut dem, was Paulus sagt, ein gutes Gewissen zu haben, das fähig ist, sich vom Heiligen Geist und von sonst niemanden leiten zu lassen. Zum Beispiel 1. Timotheus 1,5 und 1. Timotheus 3,9. Das Endziel der Weisung aber ist, Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Ja, aus einem guten Gewissen. Und das Gewissen eines Menschen kann auch verdorben sein. Manche haben so ein verdorbenes Gewissen, die bringen einen um, ohne mit der Wimper zu zucken. Da ist kein Gewissen mehr, möchte ich sagen. Ein anderer hat schon ein furchtbar schlechtes Gewissen, wenn er bloß einen einmal ein bisschen blöd angeredet hat. Und der Nächste, der bringt ihn um und egal. So kann ein Gewissen unterschiedlich sein. Und deshalb will der Geist in uns dieses Gewissen nach Gottes Charakter formen, nach Gottes Art und Weise formen. 1. Timotheus 3,9 habe ich noch vergessen. Da heißt es hier, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Ja, ein reines Gewissen. Das Gesetz und die Religion verunreinigen das Gewissen. Und dann hört der Gläubige die Stimme des guten Hirten nicht mehr, weil das Gewissen nicht mehr auf seiner Wellenlänge empfängt. Also lass es nicht zu, dass dein Gewissen unterdrückt wird, dass es zugeschüttet wird, dass es zugemüllt wird mit allem möglichen Zeug. Erlaube nicht, dem Schrott dieser Welt dein Gewissen einzunehmen. Du wirst im Glauben, sagt uns der Paulus, oder du kannst im Glauben Schiffbruch erleiden. Beweis der Schrift, 1. Timotheus 1,19, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Also Paulus sagt dem Timotheus, bewahre den Glauben und ein gutes Gewissen. Weil es gibt einige, die haben diesen Glauben und das gute Gewissen von sich gestoßen und haben im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten. Chaos. Aber das Blut Jesu ist für unser Gewissen da, um es zu reinigen. Hebräer 9,14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Das Gewissen reinigen von toten Werken. Was sind die toten Werke? Gesetzeswerke. Und so viele Menschen, die aus religiösen Hintergrund gekommen sind, vielleicht auch schon in der Gemeinde Jesu Christi sind, haben noch so oft ein schlechtes Gewissen, weil, typisches Beispiel, am Karfreitag haben sie Fleisch gegessen. Ein furchtbar schlechtes Gewissen. Oder manche haben ein schlechtes Gewissen, weil sie am Sonntag nicht in der Heiligen Messe waren. Früher haben wir gelernt, wenn man nicht am Sonntag in die Heilige Messe geht, dann hat man gesündigt. Und so viele solche Dinge. Und da haben sie ein schlechtes Gewissen. Obwohl Jesus das überhaupt nicht fordert und noch nie gefordert hat. Obwohl dieses Gesetz für uns überhaupt nicht mehr gültig ist, da sehen wir, dass das Gewissen oft einfach noch falsch programmiert ist. Aufgrund von Lehre, falscher Lehre und aufgrund von Gewohnheit. Es kommt einfach immer darauf an, was dein Herz erfüllt. Ist es der Heilige Geist und die Wahrheiten des Evangeliums? Oder ist es die Religion mit all ihren Gesetzen und Philosophien? Oder ist es einfach sonst irgendein Schrott, der geistiger Müll, der einfach nicht hineingehört? Du beschäftige dich mit deinem Vater, mit Gott, mit Jesus und dem Heiligen Geist, um die besser kennenzulernen. Lerne die drei kennen, dass die Herrschaft in deinem Gewissen, in deinem Herzen übernehmen. Ist viel mehr wert als alles, was sonst auf dieser Welt gibt. Ihn zu kennen. Gott selber zu kennen, wie er wirklich ist. Zu kennen, wie sehr er dich wirklich liebt. Meine, wir wissen alle, ja, Gott liebt mich. Ja, haben wir schon oft gehört, Gott liebt mich. Aber die Frage ist, weißt du wirklich, dass er dich liebt? Und weißt du, wenn du es weißt, wie sehr er dich liebt? Und wie sehr er dich auch liebt, wenn du mal was falsch gemacht hast und Fehler gemacht hast. Vielleicht hat dieser Fehler sogar Auswirkungen auf dich oder auf andere gehabt. Und die Leute denken, oh, da werde ich jetzt von Gott gestraft werden. Oh, was wird denn jetzt in der nächsten Zeit auf mich alles einprasseln? Nein. Er liebt dich so sehr, dass er dir vergibt, wenn du was falsch gemacht hast. Dass er dir sogar hilft, aus dieser wieder rauszukommen. Aber viele werfen vorher den Löffel weg und sagen, ja, der hilft mir doch nicht mehr. Habe mir selber eingebrockt, jetzt werde ich noch. Ja, da ist Gott auch noch gegen mich. Dann meinen sie, Gott ist gegen sie, obwohl Gott genau der wäre, der es aus seiner Liebe hilft und wieder raushilft aus diesem Loch, aus diesem Problem. Und so ist der Glaube kaputt gemacht. Das sind die Schlüche des Teufels. Die Strafe für deine Sünde, die du da vielleicht begangen hast, lag vor 2000 Jahren auf Jesus, als er am Kreuz hing. Und du wirst nicht gestraft. Gott wird dich vielleicht lehren, dass du es in Zukunft besser machst, anders machst. Das tut er ganz bestimmt, weil er dich liebt, deshalb tut er das. Wenn er dich nicht lieben würde, würde er sagen, ja, ist mir eh egal, machst es noch 100 Mal, wirst noch 100 Mal Probleme kriegen. Nein, er will dich unterweisen, dass du ein gutes Leben führen kannst, weil er weiß natürlich, dass bestimmte Dinge auf diesem Erdkreis, wenn du es tust, Auswirkungen haben. Ja. Wenn du 10 halbe Bier trinkst, hat es Auswirkungen auf dein Leben. Er hat nicht Auswirkungen auf Gott. Und Gott ist auch nicht zornig drüber. Die Auswirkungen, die spürst du am Tag danach. Aber wenn du in deinem Suff dann noch einen Unfall gebaut hast, dann spürst du die Auswirkungen erst einmal richtig. Mein Gott kann da nichts dafür. Aber er will dich dann lehren, dass du in Zukunft eben nicht mehr 10 halbe Bier trinkst und nur noch 9. Haha, das war ein Witz. Vielleicht soll es dann bei einer bleiben, wenn du das vertragst, und wenn du die eine nicht vertragst, dann trinkst du keine, dann trinkst du da alkoholfreies Bier oder ein Wasser oder sonst was, was ein bisschen gesund ist. Das berühmte Kraut gegen Dummheit ist halt einfach nicht gewachsen. Aber Gott will uns lehren, damit die Dummheit uns verlässt. Es ist halt einfach dann das Problem, wenn Menschen dumme Dinge tun, dass sie sich auf Satans Boden bewegen. Und das macht eigentlich das Problem. Der Satan ist ja der Feind. Er ist ja froh, wenn du auf sein Territorium gehst, dann freut er sich, ha, jetzt ist ein Christ da, den kann ich jetzt mal ein bisschen Pi sagen. Also bewege dich lieber auf Gottes Territorium, auf Gottes Boden, auf heiligem Boden, auf dem Boden der Weisheit, und der Satan kann dir nichts an. Er musste vielleicht von der Weiten zuschauen und sich ärgern. Wieder ein Christ, der es kapiert hat. Kann ich nichts mehr tun. Der ist einfach gesegnet. Ich möchte ihn so gern berauben und möchte ihn ärgern, aber kann nichts tun. Der ist nicht auf meinem Territorium. Der ist versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis. Ich kann höchstens einmal von der Weite versuchen, mit dem feurigen Pfeil zu zielen. Und dann steht wieder der blöde Schild des Glaubens da, sagt sich der Teufel und sucht sich ein anderes Opfer. So sieht die Wahrheit aus. Und lass nicht zu, dass dein Gewissen abstumpft. Dass es nicht mehr Alarm schlägt, wenn was Böses auftaucht in deinem Leben. Reagiere, wenn das Gewissen sagt, oder reagiere, wenn das Gewissen sagt, geh im Glauben. Das ist ein Lernprozess. Ich meine, der Satan und seine Dämonen, sie wollen uns immer gerne verführen und in Verwirrung bringen, zur Stimme des Heiligen Geistes noch ein paar andere Stimmen hinzumachen. Die Gemeinheit ist, dass sich der Satan oft gern als der Heilige Geist ausgibt und er jubelt dir was unter und es hört sich an, wie wenn Gott es sagte Und es hört sich sogar sehr gut an. Und da musst du dein Gewissen erforschen und schauen, war jetzt das wirklich von Gott? Oder ist der Verführer dran? Wenn der Teufel kommt nicht und sagt, geh mit mir mit, weil ich bring dich um. Da wirst du nicht mitgehen. Ja? Der Teufel kommt und sagt, komm, geh mit mir mit. Ich mach dich reich. Ich mach dich erfolgreich. Ich mach dich zum Millionär. Ich mach dich zum Superstar. Und da beißen dann die Leute an. Und sagen, ah ja, der Gott will ja, der will ja, dass ich gesegnet bin. Und dann gehen die dem Wolf im Schafspelz mit. Und fragen nicht zuerst einmal genau nach beim guten Hirten. Ist nicht alles, was sich gut anhört, ist von Gott. Das ist ein bisschen die Gemeinheit der ganzen Sache. Da ist dann so, dann wäre es manchmal besser, man hätte eine Liste, dann weiß man wenigstens, was von Gott ist. Ja, du hast die Liste tötet. Und der Geist macht lebendig. Also wir müssen einfach lernen, den Geist von Gott in uns zu erkennen und dem zu folgen, dem guten Hirten zu folgen. Und du kannst dich auf das berufen, sagst Jesus, du hast gesagt, meine Schafe folgen meiner Stimme. Und sie folgen keiner fremden Stimme. Jesus, und ich will dir folgen. Das darfst du ihm immer wieder sagen. Ich will es lernen, Jesus, dir nachzufolgen, dem guten Hirten. Und meistens ist es so, wenn so ein Druck dahinter ist, das musst du aber jetzt gleich machen, dass es nicht von Gott ist. Weil Gott hat immer Zeit mitgebracht. Er sagt ja früh genug. Ja, und er weiß, wenn du mal ein paar Wochen brauchst, das zu kapieren, dann weiß er, dass er es dir schon ein paar Wochen vorher gesagt hat. Aber die Antreiberei ist in der Regel der Satan oder einer seiner Helfershelfer. Also das ist mal schon ein Kriterium. Und prüfe es, ob sich das ganze Ding mit dem einfachen, wunderbaren Evangelium und der Lehre von der Liebe übereinstimmt. Ja, es ist ganz wichtig, es ist ein ganz wichtiges Kriterium. Schade ich damit jemanden, tue ich damit jemanden was Böses, dient es vielleicht bloß der Habsucht und meinem Stolz, dann lass es bleiben. Sag halt, stopp, Jesus, ich möchte von dir geführt werden. Und wenn aber Jesus dann wirklich zu dir spricht, dann wirst du es erkennen. Meistens verläuft sich das alles wieder im Sand, wenn es nicht von Gott war. Bloß diese Führung durch den Geist, die ist ein bisschen individuell. Man kann nicht sagen, was Gott zu dir sagt, sagt er auch zu mir, oder was er zu mir sagt, sagt er auch zu dir. Das ist ein Unterschied. Ja, ein Gesetz sagt zu jedem das Gleiche. Aber das geistliche Gesetz des Geistes, das sagt eben nicht zu jedem das Gleiche, weil jeder Mensch unterschiedlich ist und Gott für jeden einen anderen Plan hat. Und das ist die Führung durch den Geist. Und das ist das, was wir immer noch mehr lernen müssen. Aber der erste Schritt ist, den Buchstaben weg. Dann kriegst du die Führung vom Geist als am einfachsten. Und halte die Glaubensbeziehung zu Gott aktiv. Bleib in seiner Gemeinschaft, im Gebet, im Anbefehlen. Sicher auch im Lesen der Bibel. Ich möchte jetzt nicht hier stehen und sagen, wir brauchen jetzt keine Bibel mehr. Die neutestamentlichen Schriften oder auch teilweise die Psalmen und die Sprüche und so können uns oft Gottes Wort mitteilen. Gott spricht oft durch die Schrift, aber nicht nur. Aber man kann es auch umdrehen. Du kannst auch die Schrift nehmen und mit der Schrift zu Gott sprechen und sagen, Herr, hier in deinem Wort, da hast du mal so und so gesagt. Sowas bräuchte ich auch. Ja. Die Kommunikationsmethode ist oft die Bibel. Aber dann ist es nicht ein Gesetz, sondern es ist eine Beziehungsschrift. Ein Reden durch die Schrift. Und da kommt diese Freiheit, zu der Jesus uns befreit hat, erst so richtig zur Geltung. Also nochmal zusammengefasst, kein Gebot oder Gesetz. Keine Strafe. keine Verdammnis, du bist passend gemacht. Kein Fluch mehr, weil der ist auf Jesus gekommen, damit der Segen auf dich, den Glaubenden, gekommen ist. Anstelle von dem Gnade, Gottes Gnade, Gottes Schutz, Gottes Liebe, Gottes auch Unterweisung und Lehre, Gottes Segen und Gottes Freude und Gottes Weisheit und all die guten Dinge. Ist doch ganz was anderes wie 600 Vorschriften, was du essen, was du trinken, was du anziehen, was du waschen sollst. Eigentlich für nichts und wieder nichts. Ja, und obendrein zu dem Ganzen natürlich das ewige Leben in seiner Herrlichkeit. Das ist dann noch das i-Tüpfelchen und die Krönung der ganzen Sache. Zu dieser Freiheit hat Christus uns befreit. Zum ewigen Leben in Herrlichkeit. Und wie ich schon oft sagte, hat das ewige Leben angefangen, als du von neuem geboren wurdest. Es fängt nicht erst an, wenn du irgendwann von dieser Erde abtrittst. Sprich, wenn du stirbst und nach Hause gehst, da bist du mittendrin im ewigen Leben. Du hast ja bloß den, ja, wie man sagt, den Anzug gewechselt, die Ortschaft gewechselt, umgezogen, umgesiedelt. Aber angefangen hat es bei deiner Bekehrung, bei deiner Wiedergeburt. Und es wird niemals ein Ende haben. Amen.